fuck around, I fuck around.
Yeah,
fuck around, round, round, I fuck around. I fuck around, round, 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 I fuck around.
Hallo Melvin.
Hallo Jörg.
Wir nehmen den Podcast heute nicht gemeinsam auf, also nicht beisammen auf, sondern du bist in Hamburg und ich bin in Cowboyland, also 150 Kilometer nördlich von Hamburg. Das hat alles seinen Grund. Ein Grund ist, der Hauptgrund ist, dass ich hier arbeite für meine Ausstellung im Juni und Bilder male. Der andere Grund ist, dass ich auch leicht krank bin. Darum klinge ich heute ein bisschen anders.
So ein bisschen wie bei Friends. Was?
Mit Friends.
Wenn die krank ist, dann kann sie auf einmal gut singen.
Ja, werde auf jeden Fall noch einen Song aufnehmen später. Ja, das auf jeden Fall, genau.
Sehr gut.
Das muss man ausnutzen, dass man so klingt.
Auf jeden Fall.
Und du bist in Hamburg und du bist in Malermontur, weil du streichst die ganze Galerie gerade neu.
Komplett. Ich habe tatsächlich jede Wand mit neuer Farbe bekleckert bis jetzt. Ja, ich streiche ja die Wände für unseren lieben Freund Jens Rausch, der nächste Woche Freitag, den 8. April, seine neue Ausstellung, Solo-Ausstellung bei uns eröffnen wird, nämlich Miles. Ja, die Ausstellung eröffnet um 6 und ist bis 10 Uhr offen. Und am Samstag haben wir auch nochmal von 2 bis 7 Uhr offen. Kommt auf jeden Fall vorbei und guckt es euch an.
Also Jens Rausch ist ja eigentlich ein ganz besonderes Thema bei dir auch, weil auch bevor du offiziell der Galerist warst, sondern dann quasi nur in Anführungsstrichen für die Galerie gearbeitet hast, war ja Jens eigentlich die erste Ausstellung, Jens Rausch, die du mehr oder weniger auch alleine mit ihm aufgebaut, gehängt, installiert hast, ne? Vor, wann war das, 2018?
2017 war das.
Nee, echt? 2017? Mhm. So, und jetzt kommt Jens zum dritten Mal zu einer Einzelausstellung?
Ja. Nee, das stimmt nicht. Das war viermal.
Vier Einzelausstellungen hat der Jens in dem Zeitraum schon bei uns gemacht. Wahnsinn. Muss man ja dazu sagen, dass der Künstler, den du quasi in diese Galerie integriert hast, auch einer der aktivsten Helium Cowboy-Künstler der letzten Jahre ist, ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Ja,
ganz schön. Also er war in zahlreichen Einzelausstellungen und auch in vielen gemeinsamen Ausstellungen. Ja.
Sag mal, du hast mit Jens auch ein Interview geführt. Das ist dann, das schließen wir dann am Ende an diesen Podcast, darum halten wir beide uns mal ein bisschen kürzer heute.
Genau.
Okay, also alles zu Jens Ausstellung werdet ihr dann auch sagen.
Ich denke schon, ja.
Alles, oder?
Okay, ja, gut. Wir besprechen viel.
Super. Ja, ja gut, das ist ja auch in Ordnung. Ich bin gespannt. Ich habe es auch noch nicht gehört. Pass auf, dann lass uns mal, wie gesagt, du bist jetzt da in deinem Malstress auch noch, ne? Du hast noch ein paar Wände zu malen oder zu übermalen. Wenn ich das richtig verstanden und gesehen habe, dann sind die Wände dunkelblau und dunkelgrün.
Das wird sehr gut aussehen mit den Arbeiten. Die stehen nämlich auch schon hier.
Gut, die Arbeiten stehen auch schon hier. Da habe ich tatsächlich letzte Woche auch gesehen, bevor ich gefahren bin. Da hatte Jens alle Bilder angeschleppt. Das war ziemlich irre. Die ganze Galerie steht voll. Ich bin mal gespannt, wie du das alles unterbringst. Bin ich froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Nein, ich freue mich natürlich, nächste Woche Freitag dann zu Gast zu sein. Aber wir wollten ja jetzt den Jens ein bisschen beiseite lassen, weil jetzt wissen alle, Freitag kehrt das Galerieleben zurück zu Helium Cowboy. Das ist auch deine erste Ausstellung in diesem Jahr.
Ja.
Du hast extra so lange gewartet, das haben wir im ersten Podcast auch schon erzählt, weil die Hoffnung bestand damals, dass man dann vielleicht auch relativ normal öffnen kann. Wie muss man jetzt eröffnen? Was sind jetzt die Regeln?
FFP2, aber keine Abstandsbeschränkungen und wir machen natürlich wie immer keine den Tests. Hof hinten auf. Keine Tests, kein G. Jeder darf kommen mit Maske. Und wir machen wie immer hinten den Hof auf, damit man dann im Anschluss ein leckeres Bier trinken kann oder ein Wein oder ein Getränk deiner Wahl.
Erwartest du denn jetzt auch wieder so ein bisschen so eine Rückkehr zu diesem ich sag normaleren Vernissage- und Ausstellungsleben als Galerist? Glaubst du, dass da jetzt auch wieder eine, weil zuletzt lag es ja mal eher daran, dass wir haben ja auch Ausstellungen gemacht, aber es sind ja auch viele Leute nicht gekommen, weil, wie gesagt, die G-Regelungen oder persönliche Einschränkungen oder Befindlichkeiten haben die Leute natürlich auch davon abgehalten, einfach in die Galerie zu kommen. Glaubst du, dass das jetzt sich wieder ein bisschen entspannt und die Leute ein bisschen lockerer damit umgehen?
Ich hoffe es. Also ich würde es gar nicht an den Leuten abhängig machen. Ich glaube generell, dass sich die Stimmung einfach ändern muss und die Menschen wieder Lust haben müssen, rauszugehen. Und das ist auch, das merkt man bei sich selber. Also ich zumindest, ich habe so ein bisschen so ein Einsiedlerleben entwickelt über diese Corona-Zeit jetzt. Ich gehe auch gerne abends dann nicht mehr raus, sondern lege mich zu Hause auf die Couch und ja, gucke einen Film oder sowas. Aber da müssen wir alle wieder rauskommen und einfach wieder das Leben genießen, das ja jetzt endlich wieder losgeht. Ich hoffe sehr, dass wir zur Normalität zurückkehren, aber ja, wir haben auch genug Alternativen für Menschen, die sagen, es geht immer noch nicht. Ich würde gerne euch besuchen kommen. Man kann immer sich unsere Ausstellung online angucken. Man kann immer fragen, ob man mal ein Einzelappointment machen kann, ob man mal vorbeikommen kann, wenn nichts los ist. Das kriegen wir immer alles hin.
Ja, hast du jetzt mal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass der ganze Online-Bereich, da hattest du ja jetzt als Galerist, der quasi in der Pandemie diesen Job übernommen hat, auch ganz gut Erfahrung sammeln können, wie das überhaupt mit dem Online funktioniert.
Ja.
Ist denn ein Fazit jetzt nach diesen knapp 2 Jahren Online-Kunsthandel, wie fällt denn das aus?
Also ich muss ja sagen, was ich ja ganz interessant finde, ist, dass 2020 meine erste Aufgabe des Jahres für die Galerie darin bestand, eine neue Online-Datenbank zu erstellen, nämlich unseren Adlogic-Auftritt. Da musste ich unsere Kunst, die wir auf Artsy, die wir haben, die wir in unseren ganzen Archiven haben, da hochladen. Und deswegen habe ich mich damit sehr auseinandergesetzt. Ich muss sagen, mein Fazit ist, ich glaube, es steckt viel Potenzial dahinter. Also wir wissen ja alle, dass viel Potenzial dahinter steht. Ich meine, wir kaufen alle Online-Sachen ein. Ich glaube, das Problem bei Kunst ist, dass viele Menschen immer noch nicht sich trauen, Kunst online zu kaufen, weil die Gefahr, dass es dann doch anders aussieht, was ja verständlich ist, Menschen zu groß ist. Aber ich glaube, es müsste das gar nicht sein. Ich glaube, die Leute sollten entspannter sein, was das Ganze angeht, weil keine Galerie will, ich gehe nicht davon aus, dass eine Galerie ihren Kunden übers Ohr hauen möchte. Ich glaube, alles.
Aber ich glaube nicht, dass das Problem mehr ist, dass die Leute Angst haben, übers Ohr gehauen zu werden. Ich glaube, das Problem bei Kunstkauf online ist ja prinzipiell, dass Kunst so eine, also jetzt mal abgesehen von NFTs, aber dass Kunst im Prinzip ja eine Sache ist, die davon lebt, dass es ein Original ist, ein Unikat, das gibt es nur einmal und das kann man ja nirgendwo anders vergleichen. Wenn du dir jetzt Schuhe kaufst, kannst du ja auch zur Not irgendwie sagen, Mensch, diese Schuhe hatte ich schon mal oder ich habe schon ein paar davon oder ich gehe mal in den Laden und gucke mir das mal an oder keine Ahnung, du hast ja eine ganz andere Erfahrung zu Kleidung, zu Klamotten und was man sonst online bestellt, aber so ein Kunstwerk, das man noch gar nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist für viele Leute die Hürde beim Online-Kauf von Kunst. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir da in Deutschland vielleicht ein bisschen weiter hinterherhinken als in vielleicht anderen Ländern, die da ein bisschen, wo die Kundschaft auch einfach bereitwilliger ist, das online irgendwie zu kaufen und zu erwerben. Ich glaube, dass der Betrugsaspekt, den muss man ja gar nicht beim Online-Verkauf so weit in den Vordergrund.
Nee, ich wollte auch eigentlich gar nicht auf den Betrug eingehen. Ich wollte wirklich auch dahin, dass Menschen auch oft verunsichert sind, ob das Bild dann wirklich so aussieht. Weil man kann natürlich nicht sagen, ob jeder Pinselstrich wirklich so auf dem Foto wieder zu erkennen ist, wie er in real zu sehen ist. Weil man diese Qualität, die der Künstler schafft, unglaublich schwierig nur fotografieren kann. Das ist auch was, das sehe ich ein. Da stimme ich auch ein bisschen zu, muss ich ehrlich sagen. Ich kann verstehen, dass Menschen Probleme haben, neue Kunst, also von Künstlern und Künstlerinnen, die sie gar nicht kennen, zu kaufen. Aber ich glaube, dass das einfach eine Hürde ist, die wir noch erklimmen müssen. Und da muss es noch irgendeinen Schalter geben, irgendeinen Impuls, wie wir es schaffen, dass die Menschen das Vertrauen zur Galerie aufbauen, dass das, was sie sehen, echt ist. Das war der Punkt, den ich ansprechen wollte.
So. Ich glaube, es wird, ja okay, jetzt verstehe ich auch, was du damit meinst. Also es ist, glaube ich, es ist halt so, wenn gerade online braucht es ein gewisses Vertrauen, um zu kaufen. Und wenn du eine größere Plattform hast, die etabliert ist und die man kennt und wo es Widerrufsrecht gibt und sowas, dann ist es vielleicht einfacher, da auf den Buy Now-Button zu drücken. Das kann ich schon nachvollziehen. Das würde aber natürlich für die Kunst auch bedeuten. In der Kunst ist ja ein bisschen, das ist ja alles ein bisschen zerfaserter. Also die meisten Galerien bieten zwar ihre Sachen Also zum einen natürlich direkt über ihre Website, vielleicht nicht jeder so komfortabel wie bei Helium Cover, wo du es eigentlich ja zumindest bis zu einem bestimmten Format in den Warenkorb legen kannst und dann am Schluss ordern kannst, ohne dass du jemals Kontakt zu uns aufgenommen oder zu dir aufgenommen hast. Aber es gibt natürlich auch größere Plattformen wie Artsy, die dann, wo die ganzen Galerien aber wieder untereinander wie auf so einem Messeplatz miteinander in Konkurrenz stehen. Ja. Und man versucht da natürlich auch wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit hinzubekommen. Das ist ja nun auch nicht wirklich jetzt so das Amazon One-Stop-Shop Kaufhaus, wo Leute alles kaufen und wissen, oh, das schicke ich zurück. Obwohl wir ja auch schon Erfahrungen gemacht haben mit, also in den letzten Jahren, also wo das wirklich so intensiviert wurde durch Corona halt, dass es ja auch durchaus den einen oder anderen gab, nicht den einen oder anderen, es gab einen Fall, wo einer so alle Drucke bestellt hat, die es irgendwie gab, glaube ich, ne, so ungefähr, ja, 5, 6 Stück und dann, genau, jeden einmal und dann hat er sich die zu Hause ausgerollt und angeguckt und hat sich dann für einen davon entschieden und wollte dann, dass wir ihm das Retourenformular zuschicken, damit er das, damit wir das wieder so zurücknehmen. Und da musste dieser Kunde, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft erfahren, dass man mit einem kleinen, mit einer Galerie natürlich auf einer anderen Art, respektvolleren Art und Weise zusammenarbeiten muss, dass wir nicht einfach sowas immer rausschicken können. Bei Originalen wäre es ja noch bekloppter eigentlich. Aber müsstest du ja rein theoretisch auch machen, ne? So,
das stimmt.
Die zurückschicken.
Ja, das ist ja auch kein Problem. Also wenn man das Bild wieder genauso eingepackt kriegt, wie wir es einpacken, was ja jetzt auch nicht keine Kunst ist in dem Sinne, dann wäre das ja theoretisch kein Problem. Aber es ist einfach auch nochmal ein anderer Warengegenstand, weil wenn ich auf Amazon was kaufe und dann zurückschicke, weil es mir nicht gefällt, dann werfe ich es in die Verpackung zurück und schicke es zurück, egal wie es ankommt. Ne? Bei Kunst ist es ja was anderes, weil es ein Original ist, weil es das oft nur einmal gibt. Da muss man irgendwie noch einen anderen Weg finden, glaube ich.
Ja, aber wenn es natürlich so zurückgeschickt wird und so wieder eingepackt wird, wie es du oder wie die Galerie das rausschickt, dann ist es ja eigentlich transportsicher verpackt. Ich sehe ja so ein anderes Problem auch für die Galerie. Ich finde nach wie vor, der Online-Teil ist super, um irgendwie so einen Kontakt anzubahnen und darüber in Kontakt zu kommen, darüber zu sprechen. Aber es gibt ja, also zum Beispiel gibt es eine Sache für mich, die ich immer noch bedenklich finde. Das ist gerade dieses, also wenn du jetzt ein Bild, also keine, der nimmt jetzt die Jens Rausch-Ausstellung, jemand kauft 3 Bilder online zur Vernissage, dann hängen die 4 Wochen in der Ausstellung mit einem roten Punkt dran. Dann packst du die ein, schickst die dem Kunden zu und dann gefällt ihm das nicht und dann schickt er die zurück. Dabei hättest du in der Ausstellung diese Bilder vielleicht noch verkaufen können, wenn da kein roter Punkt dran gewesen wäre. Und das sind so Hürden, an denen man noch arbeiten muss. Aber letztendlich, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, man kann online auch mal Kunst kaufen, man muss sich da nicht auf Druck oder sowas beschränken. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht irgendwie eine riesengroße Arbeit ohne vorher zu kommunizieren kaufen. Ich glaube, das funktioniert natürlich auch hervorragend mit bekannteren Künstlern, wo die Leute das auch schon kennen. Guck dir allein die Karriere von Jordi an, Jordi Kerwig, den wir auch mal gezeigt haben 2017 und der jetzt zu den Top jungen Künstlern in der ganzen Welt zählt. Da werden wir auch, wisst ihr ja auch, also schon seitdem der bei uns, also in einem Jahr, seitdem der so durchgeknallt ist, also sein Durchbruch war, kriegst du ja ständig auch E-Mails, ob es noch irgendwo eine Arbeit von ihm gibt. Die wird ja ungesehen sofort gekauft. Ne? Mhm. So, da ist egal, was da drauf ist. Hauptsache, es ist ein Jordi Kerwig und es ist ein Original. Und dann nehmen die Leute, die das kaufen, auch die brutalste Preissteigerung in Kauf, die sich dabei eben ergeben hat. Also weil wir Jordi ja auch kennen, freuen wir uns natürlich wahnsinnig für ihn, aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie absurd das dann online auch ist, weil du jetzt halt überall gucken kannst, ob es irgendwo Bilder gibt. Früher musstest du halt in diese Ausstellung gehen und das Bild da kaufen. Das heißt aber jetzt nicht, dass das bei anderen Künstlern so funktioniert, die halt nicht so bekannt sind. Ne? Und wie gesagt, jetzt bist du ja auch mit Artsy vertraut, weil Helium Cowboy ist ja auch seit, das haben wir ja auch eben schon besprochen, Helium Cowboy ist ja wieder auf Artsy seit dem letzten Jahr. Ne? Also jetzt, ich bin auf Artsy gegangen, das ist schon sehr lange her, da war Artsy noch verhältnismäßig klein, zumindest in Deutschland. Da lief das anfangs ganz gut an, weil die Konkurrenz auf dem deutschen Markt nicht so groß war und wir so ein paar Amis hatten, die amerikanische Künstler hatten, die wir dann nach Amerika verkauft haben, wie Victor Castillo oder Jeff Soto hatten wir damals. Aber das sind alles Arbeiten, die, ne, so jetzt, das hat damals gut funktioniert, dann kam immer mehr und mehr und mehr auf die Plattform und dann ist es wie über, wenn so eine große Übersättigung stattfindet, dann wird es schwierig gesehen zu werden. Vor allem natürlich dann, wenn man auch wie Helium Cowboy oder die meisten Galerien mit Künstlern arbeiten, die eben nicht so bekannt sind international, wird es halt schwieriger. Jetzt ist das Experiment Artsy quasi bei Helium Cowboy in die zweite Runde gegangen. Gibt es da irgendwie für dich jetzt positive Zeichen? Hat sich das ein bisschen verbessert? Ich meine, die bauen ja ihre Verkaufsdatenbank auf dem gleichen System auf, was Helium Cowboy benutzt, dieses Artlogic, was auch die Art Basel und so benutzen, also was ja inzwischen weltweit führende Galeriesystem ist online. Was ich auch tatsächlich ganz fantastisch finde. Keine Werbung übrigens, sondern meine ehrliche Meinung. Hat sich denn jetzt irgendwie ein bisschen was da geändert bei Artsy dadurch?
Also ich muss sagen, als Konsument, der ich ja auch bin, finde ich Artsy wahnsinnig schwierig. Ich finde, Artsy ist, wie du schon richtig sagst, es ist sehr überfüllt, es ist sehr bunt. Es ist schwierig, in der Galerie, die du dir aussuchst, oder wenn du generell eine Galerie suchst und dann da die Künstler suchst, es sind sehr viele extra Steps, die du machen musst, um quasi zu dem zu kommen, was du sehen möchtest. Als Galerie finde ich sehr interessant. Ich finde schön, dass Artsy oft einfach auch Menschen hat, oder also den Konsumenten nicht auffordert, aber ermutigt dazu, einfach mal die Galerie anzuschreiben und zu fragen. Es gibt vorgefertigte Fragebögen, wo du einfach sagst, ich möchte die Frage stellen, und dann kommt so ein standardisierter Satz und darauf kannst du als Galerie dann antworten. Und mit dem neuen Chat-Tool ist es auch relativ einfach, sich Nachrichten zu schicken. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass viele Menschen Kunst als handelbar sehen. Was mich schon immer gestört hat, dieses, du kommst in eine Galerie rein, du interessierst dich für ein Bild und dann sagst du, ja, okay, können wir da nicht noch was am Preis machen? Das ist okay, wenn die Arbeit wahnsinnig teuer ist oder sehr teuer ist, ne? Aber wenn du eine Arbeit da hast für 400 Euro und dann weißt du, dass sich das nochmal teilt und da zwei Parteien dranhängen. Einmal die Galerie, die Geld verdienen muss, und einmal der Künstler oder die Künstlerin. Und da habe ich ein schönes Gespräch geführt mit Susanna Martin, weil ich mich so ein bisschen darüber aufgeregt habe, dass wir hatten bei ihr so ein Angebot von jemandem und der hat gefragt, ja, können wir da nicht noch preislich was machen? Und dann habe ich sie halt gefragt, weil natürlich frage ich, ob das okay ist für die Künstlerin, ob wir da, wenn wir da ein paar Prozente geben. Und dann meinte sie, findet sie nicht. Es ist ein Handwerk, was sie gemacht hat. Es ist was, wofür sie bezahlt werden muss. Der Preis ist ja nicht da, steht ja nicht wie bei eBay Kleinanzeigen daneben VB auf Verhandlungsbasis. Das ist ja keine Verhandlungsbasis eigentlich. Und dann meinte sie, dass ihr Mann hat zu ihr gesagt, das ist wie wenn man zum Porsche Dealership fährt und sagt, hier, guck mal, ich fahre euer Auto, aber ich fahre es nur für die Hälfte zum Preis. Da würdest du ausgelacht werden. Oder du gehst einkaufen und sagst, hier habe ich Milch, guck mal, ich bin aber nur bereit dafür 90 Cent, 60 Cent zu bezahlen oder 40 Cent. Lacht dich die Kassiererin noch aus. So, ne?
Ja, ich weiß, das ist bei Kunst immer schon der Punkt, dass Leute gehandelt haben. Ich habe das allererste Mal erlebt, das weiß ich noch, auf der ersten Messe, die wir gemacht haben, ich glaube 2005 war das in Köln, waren wir auf der Messe. Und dann kam jemand und wollte ein Moki-Bild kaufen. So, wir hatten gerade die erste Ausstellung von Moki gemacht, die Sachen waren ganz toll und liefen ganz gut. Und dann kam dieser Kunde, also dieser Mensch, den ich vorher noch nie gesehen habe, meinte so, das Bild würde ich gerne kaufen. Was ist denn mein Preis? Und da habe ich gesagt, dein Preis oder ihr Preis, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich deinen Preis gesagt. Dein Preis ist 1200 Euro. Ja, das ist ja der Preis, der dran steht. Ich sage, ja, warum soll dein Preis anders sein als der Preis, der dran steht? Das war der Originalpreis. Und ich habe das nicht verstanden, ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe es auch null eingesehen. Und dann hatten wir abends bei so einem Dinner irgendwie so ein älterer, erfahrener Galerist oder einer von der Messe gesagt, ja, aber ich sage, das nervt mich total, dass die Leute immer alle handeln wollen. Wir haben diese Preise, die ja bei uns auch hart kalkuliert. Da bleibt ja gerade am Anfang 2005, was hatten wir da für Preise? Da war ein Bild 1200 Euro, das war ja schon riesengroß wahrscheinlich. Und dann meinte, ja, nee, das gehört dazu, das ist so ein bisschen das Handeln, das macht den Leuten auch Spaß, das muss man, und und der Trick ist halt, wenn man auf eine Messe geht, man preist das Handeln vorher ein. Das heißt, man geht bei dem Preis hin und sagt, wenn wir uns jetzt, ja, du einigst dich mit Susanna Martin auf 12.000 Euro für ihr Bild, und dann sagt er, okay, und jetzt rechnen wir mal 10%, 15% drauf, einfach damit wir ein bisschen Handelsbasis haben. Okay. So, dann kannst du natürlich jedem 10-15% geben, aber was macht das letztendlich mit dem Wert dieses Bildes? Weißt du, das wird so ein bisschen ad absurdum geführt. Und ja, ich weiß, das gehört dazu. Ich habe mich dann auch so zähneknirschend damit abgefunden, dass das teilweise dabei ist. Und ich gebe manchmal auch gerne Rabatte, so wie andere Leute auch gerne Rabatte geben. Wenn du immer in den gleichen Laden gehst, wenn du so ein Kundschaftsverhältnis sich aufgebaut hat oder wenn du eine komplette Werkserie kaufst oder so, absolut klar, dann kann man verhandeln über jeden Preis. Ja. Aber wenn du irgendwie zum ersten Mal vor allen Dingen überhaupt oder überhaupt eine Arbeit kriegst, warum solltest du denn weniger bezahlen dafür?
Ja.
Das macht doch keinen Sinn.
Wir kennen dich ja auch nicht. Und das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ne? Also mit Menschen, wo man sagt, ja, wie du sagtest, ne, kennen wir gut, kauft oft Kunst bei uns, da macht man das auch gerne, dass man
ja,
das
aber anbietet. Meistens kommt es ja dann nicht mal mehr von den Kunden, weil die Leute, die viel kaufen, die wissen ja, dass das alles hart kalkuliert ist und kommen gar nicht erst an und sagen, wir machen mir einen guten Preis.
Ja,
weißt du, sondern die wissen ja auch, dass das ist ja kein falscher Preis da dran. Also das, aber jetzt mal bei Arzi zu bleiben, da hattest du mir erzählt, dass es da jetzt auch eine ganz neue Form der Verhandlung gibt mit Leuten, die man tatsächlich nur virtuell irgendwie kennt, die können jetzt direkt eigene Angebote oder sowas schicken.
Ja, die können also ein eigenes Angebot schicken. Wir haben jetzt gerade ein Bild gehabt für...
Wie sieht das aus? Also,
ne, das ist dann...
Wie sieht das dann aus?
Kriegst du eine E-Mail und da steht dann send an offer. Und dann guckst du dir das Offer an und dann steht da halt Originalpreis 500 Euro und dann steht da drunter, Person offered 400 Euros, 400 Euro dafür. Ohne eine Nachricht, ohne alles, ziemlich unpersönlich und du stehst da und bist so, ja, aber das ist ja nicht der Preis. Ne? Ja. Und dann kommt es halt von dir, also von der Galerie wieder, dass, ja, aber wir müssen ja auch, ne? Und das ist ein sehr interessantes, also das war ja das, was ich auch
angesprochen habe. Ist eigentlich nur ein Tool, ne?
So, genau, es ist nur ein Tool, es ist wie dieses Chat-Tool. Und es hat auf jeden Fall Vorteile, weil du auch wenn du halt quasi über das Chat-Ding kommst, kannst du auch vorher sagen, ja, okay, wir geben dir die 10%, ne? Und dann geben die halt das Offer raus und dann machst du das halt so. Aber ich sehe das, also ich finde das, weiß ich nicht, dann fühlt man sich auch nur, also als fühlt man sich ein bisschen schmutzig als Galerist, finde ich. Wenn man einfach nur so ein Offer kriegt. Das ist halt auch so ein bisschen das, was, finde ich, dazugehört, ne? Also für den alten Galeristen war es das Handeln, für mich ist es die Interaktion mit den Menschen. Ich finde es super schön, auch gerade deswegen, bitte kommt alle wieder in die Galerie. Es ist wunderschön hier. Und wir führen immer nette Gespräche. Und es ist dieses Gespräch führen und sich über Kunst unterhalten und sich über das Leben der Künstler oder auch über die Welt, weil das ist ja im Endeffekt das, was Kunst mit uns macht, dass wir uns mit der Welt auseinandersetzen und dass wir uns mit dem Bild auseinandersetzen. Diese schönen Gespräche, die kommen teilweise gar nicht mehr auf in diesem Online-Ding. Und das ist ein bisschen schade. Und das ist das, was wir hier mit so einem Raum ja auch irgendwie schaffen. Wir schaffen einen Raum für die Kunst. Wir schaffen einen Raum für Gespräche über die Kunst. Einen Raum für Gespräche mit der Kunst auch. Ne? Und das ist was finde ich immer noch sehr besonders ist und deswegen verstehe ich das immer, also ich verstehe online kaufen, aber ich gehe auch manchmal noch gerne mir meine Schuhe in Schuhläden kaufen, oldschoolerweise, ne? Weil man dann ein Gespräch führt und weil man dann direkt mal den Schuh anprobiert und dann sieht die Farbe doch auch anders aus und das ist
Ja, also ich glaube, dass das Problem mit dem ganzen Online-Handel für Kunst, also ich glaube, dass die Darstellung der Arbeiten und der Portfolios und der Ausstellungen durch diese Webseiten und durch diese Tools besser wird, aber durch so Artsy und Online-Shops, da ist dann Kunst ist dann reduziert auf das Produkt Ware und das ist, glaube ich, irgendwas, also was es einfach nicht ist. Punkt. Ja. Also in meinen Augen nicht. Also selbst wenn ein Preis dran ist und selbst wenn es verkauft werden muss, damit die Galerien weiter existieren und die KünstlerInnen weiter malen können, ist das irgendwie als Ware irgendwie, das einfach nur zu bezeichnen, ist ein bisschen schwierig. Also ich finde auch den Prozess jetzt, also auch aus künstlerischer Sicht, vielleicht war das auch immer mein Problem, was ich damit hatte, dass ich ja auch nicht nur Galerist war, sondern in erster Linie Künstler, dass ich auch ein Problem damit hatte, dass es solche Gespräche und Diskussionen geben kann über eine Arbeit, die ja nur ich weiß, wie sie entstanden ist. Mhm. Dieser ganze Prozess, den kaufst du ja quasi mit und der ist eben nicht irgendwo ein Fließband, nicht irgendwo eine Maschine. Das kannst du auch, ganz egal, wie wir als Künstler das dokumentieren, was alle Künstler jetzt tun, Instagram, online oder sowas. Ich habe ja immer schon meinen Prozess auch gut mit fotografiert und begleitet und sowas, weil ich das immer wichtig fand, bei der Art von Kunst zu machen, um das irgendjemand zu erklären, der eben nicht dabei ist, wenn es ja mal dazu kommt. Aber ich finde, dass du den Prozess dir zwar angucken kannst, aber du steckst ja immer noch nicht da drin. Du weißt immer noch nicht, na, wie ist das Bild tatsächlich entstanden und wie sind die ganzen Umstände, weil du als Künstlerin eben, als Künstler, ich arbeite alleine. Weißt du, ich arbeite nicht mit anderen Leuten zusammen. Ich bin auch nicht auf einen anderen Prozess angewiesen, außer vielleicht, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich die Farben, die ich letztes Jahr gekauft habe, dieselben Farben sind, die ich dieses Jahr kaufe. Oder das Holz, das Material sich nicht zu sehr verändert, damit ich damit arbeiten kann, so wie ich das gewohnt bin. Aber gerade was die Auseinandersetzung angeht, und das ist jetzt auch wieder, also darum unbedingt zu der Ausstellung von Jens kommen, bei Jens ist der Prozess ja nun auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor, das in den Bildern überhaupt zu sehen, wie da gearbeitet wird, wie der Landschaften, Strukturen und so da rausarbeitet, das kaufst du alles mit. Und dann ist es keine Ware mehr in dem Sinne, sondern ist jedes Arbeit ist so ein unglaubliches Unikat.
Nee, auf jeden Fall.
Ja, also Artsy auch nur Ware, dann weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich hab auf Artsy auch noch nie was gekauft. Ich finde es inzwischen auch unglaublich schwierig, das zu sehen. Was ich manchmal mache, wofür ich das interessant finde, ist so ein bisschen so mal zu gucken, wenn ich dann eine Einladung von irgendeiner Galerie kriege und dann mir das Artsy-Portfolio gucke ich mir dann mal an, um zu sehen, ja, wo liegen die Arbeiten eigentlich? Und natürlich ist man immer neugierig, wird da was verkauft oder nicht. Und dann hast du aber je vermeintlich, benutze dieses Wort ganz bewusst, je vermeintlich größer die Galerien sind und je vermeintlich bekannter die Künstler sind, hast du ganz oft ja nicht mehr einen Preis dabei stehen.
Mhm.
So, Contact for Price steht dann immer drauf, was ja immer
ist ja auch Schwachsinn eigentlich. Ja. Diese Transparenz des Preises ist ja aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ich finde, man muss da kein Geheimnis draus machen.
Nee, das stimmt. So, Melvin, wir wollten ja gar nicht so lange labern, weil du hast ja noch ein ganzes Interview jetzt vor der, was du aufgenommen hast mit Jens.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich mal sagen, dann lass uns doch jetzt einfach mal in dein Interview starten mit Jens.
Serpentin. Damit geht es los. Nein. Ja, genau. Wir sitzen heute hier mit Jens, oder ich sitze heute hier alleine in der Galerie, wie so oft mittlerweile, mit Jens Rausch, unserem nächsten Künstler für die nächste tolle Ausstellung, die wir hier machen. Unsere letzte Ausstellung ist 3 Jahre her, Jens. Was ist da los? Warum erst jetzt?
Wahnsinnig lange. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Ausstellung, die da kommt.
Ja, das ist deine neueste Solo-Ausstellung bei uns mit dem Titel Miles.
Miles, genau. Meilen auf Deutsch, klar. Gibt ja die Landmeile, die Seemeile. Und ich habe in meinem Atelier viel gearbeitet zuletzt. Und neben den allgemeinen Werkserien ist etwas entstanden, was ich eher zur Entspannung gemacht habe die ganze Zeit. Viel rumexperimentiert und habe dann natürlich versucht, dem Ganzen auch, dieser ganzen Werkserie einen Titel zu geben, der alles irgendwie umfasst. Und Miles fand ich ganz spannend, weil es erstmal das Internationale irgendwie in sich trägt, aber eben auch mit Landvermessung zu tun hat, mit Wegstrecke, aber auch im Sinne der neuen Werkserie vielleicht einen Meilenstein für mich darstellt. Und dann war Meilen ganz guter Begriff, eben auf Englisch Miles. Genau, ein aeronautischer Begriff auch, weil die neue Werkserie eben, ja, soll man das jetzt schon verraten? Ja, müssen wir, ne? Darum geht es ja letztendlich.
Reden. Die wissen ja nicht, was kommt.
Im Grunde genommen ist es abstrakt, aber realistisch. Man kann sagen, abstrakter Realismus vielleicht. Abstrakte Arbeiten mehr oder weniger, die aber realistisch sind, weil es sind topografische Landschaften, glaube ich, kann man sagen. Und habe diese Werkserie eben entwickelt neben den anderen und die eher so zur Entspannung gemacht für mich, weil ich viel Material im Atelier hatte, mit dem ich immer irgendwie mal was machen wollte. Das habe ich geschenkt bekommen von anderen Künstlern, war immer zu schade zum Wegwerfen und ich hatte immer irgendwie gedacht, das müsste ich mal irgendwie ausprobieren, diesen Materialien auf den Grund gehen und rumexperimentieren und alles daran exerzieren, was irgendwie möglich ist. Ja, und so ist es zu dieser neuen Werkserie gekommen. Das in aller Kürze.
Ja, wie spannend. Also auch gerade, wenn du sagst, dass du da komplett das ist ja, also dass du es als Beiwerk bezeichnest, weil ich hab's schon gesehen. Wir waren neulich auf Atelierbesuch bei Jens Rausch und ich mag das immer sehr gerne, die Künstler zu besuchen, Künstler, Künstlerinnen zu besuchen. Ich finde, dein Atelier müssen wir jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Geheimnis, wo der Künstler dann arbeitet. Ich mag dein Atelier aber unglaublich gerne. Ich finde, das ist auch so ein Teil deines Werkes. Und das finde ich total spannend. Und dann bin ich da reingekommen und dann hattest du da ganz, ganz viele Arbeiten gestapelt für mich schon. Und ich muss sagen, ich finde, die sehen echt wahnsinnig faszinierend aus. Das ist war für mich was komplett Neues und ich wusste auch schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und ich war trotzdem echt, er musste mich erstmal hinsetzen. Das war wirklich stark. Aber ich habe noch eine Frage, wenn du sagst, dass du dazu, als Nebenprodukt entstanden sind, hattest du gar nicht vor, die zu zeigen? Oder war das nur so ein, ich probiere mal aus, wie das funktioniert?
Es war tatsächlich viel Experimentieren, also ein Spaß am freien Spiel sozusagen und ist eigentlich eine Konsequenz aus den Werkserien, die ich vorher gemacht habe, vor allen Dingen die Berge und die Berglandschaften. Weil es sich um mineralische Produkte mehr oder weniger handelt. Also das sind viel Gesteinsmehle, Marmormehl, Gips, Kalk und solche Dinge. Und sozusagen diesen Eigenschaften noch mal mehr nachzugehen und diese materiellen Eigenschaften mehr für sich zu nutzen und da so ein Spiel mit auszuprobieren. Also was verträgt sich, was geht miteinander, was geht nicht miteinander, wie wirken Kräfte darauf ein, Fließkräfte und so weiter. Und generell, glaube ich, kann man zu meiner Arbeit sagen, dass ich viel versuche, den Zufall zu generieren und dann darauf mich sozusagen künstlerisch immer wieder drauf beziehe. Und so war das auch hier der Fall. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel, viel Freude das mit sich bringt, aus diesem Material heraus und den Eigenschaften eben immer wieder den Zufall zu generieren, sodass das automatisch auch dann eine Entsprechung gibt in dem Thema. Also dass das einfach dann kleine Landschaften werden, von oben betrachtet, und die sehr zufällig wirken, aber doch auch jedes seine eigene Bildidee natürlich in sich trägt. Und dann natürlich die Komplexität durch die Vermischung von verschiedenen Materialien. Also ich habe dann das ausgeweitet auch auf Lapislazuli, Ultramarin zum Beispiel, was ja, also wenn man Ultramarin übersetzt, dann heißt es ja über die See kommend sozusagen aus Afghanistan, Lapislazuli, gewonnener Stein, Edelstein, und das dann eben als Meer einzusetzen. Das liegt dann eben sehr nah, weil es über die See kommt und dann sozusagen wieder Wasser werden zu lassen. Und darauf diese ganzen Fließkräfte dann, dass da eine Flussmündung entsteht und diese ganzen Verkrustungen und Verkarstungen und Auswaschungen und das sind ja dann auch alles die entsprechenden Bildtitel dazu. Also eigentlich sind die Bildtitel die Beschreibung der Prozesse und gleichzeitig die Beschreibung der Landschaft, die es zeigt. Und dadurch wird es immer sehr komplex. Also ich bin dieser Denkschule, was mein Werk eigentlich, glaube ich, ausmacht, sehr treu geblieben und es ist eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung. So kann man das, glaube ich, sagen.
Ja, was mich auch mal wahnsinnig daran, also wirklich fasziniert, ist, dass du es schaffst, in deinen Arbeiten natürliche Gegenstände neu umzuarbeiten. Also wie du jetzt sagst mit dem Lapis Lazuli, dass du das, woher es kommt, auch irgendwie wieder in deine Arbeit reinbringst, aber in einem komplett anderen Kontext. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wie kam es denn? Also wie bist du denn auf die Idee gekommen, eine neue Werkserie dann zu starten, letztendlich, wenn es eigentlich nur ein Beiprodukt sein sollte?
Also es lag sicherlich auch ein Stück weit an der Pandemie, weil es einfach immer wieder auch schwierig war und mich geärgert hat, an Material ranzukommen. Also was einfach, weil die Geschäfte zu hatten oder so viele Widerstände da waren, also oder Öffnungszeiten und so weiter. Also und ich eben das wie so ein Korsett erlebt habe, nicht frei arbeiten zu können. Und ich aber eben immer diese auch recht armen Materialien einfach in großen Mengen zur Verfügung hatte im Atelier und dann dachte, das wäre eigentlich gut, da nochmal auch sich selber mehr spielerisch auszuprobieren, was Neues vielleicht auch entwickeln zu können darüber, aber das ist dann auch erst der zweite Schritt. Und was kann eine Entsprechung als Thema sein, sozusagen, als visuelles Thema? Und ich hatte die ganze Zeit schon immer mal vor, also diese, muss anders erzählen, diese Werkserie fußt eigentlich darauf, dass ich immer mal mich erlebt hatte im Flugzeugen, dass ich mich dabei ertappte, ich muss immer am Fenster sitzen, also ich muss sehen, was da unten los ist und fand diesen Blick von oben aus dem Flugzeug heraus immer wahnsinnig faszinierend. Das kennt natürlich jeder, der mal zum ersten Mal geflogen ist, kennt das, dass er wahnsinnig viele Fotos immer davon macht und sobald man die dann zu Hause betrachtet, sind sie eigentlich schon nicht mehr da, sie sind schon nicht mehr so attraktiv oder sowas. Das verliert sich irgendwie mit der Zeit und ich glaube, dieser Moment des im Flugzeug sitzen und dieses Beobachten, das ist das, was ich versuche im Atelier auch in die Bilder wiederum zu bringen. Und deshalb wirken sie auch wiederum als Produkt dann nur im Original wiederum. Also es braucht immer irgendwie diese Unmittelbarkeit. Und ich fand das eben aus diesem Flugzeug heraus zu betrachten, wie Landschaft auch sein kann. Also diese Mikrostrukturen und diese große Distanz zwischen Betrachter und Objekt, das ist nochmal so ein ganz neuer Blick auf unseren Globus, auf die Welt, auf wie, also auch ein neues Verständnis irgendwie von den Dingen. Und ich fand das eben wahnsinnig interessant, dass ich das tatsächlich sozusagen künstlerisch nachentwickeln kann, diese feinen Strukturen oder Verkrustungen oder also dass das tatsächlich über so eine Mikrostruktur möglich ist, eine Welt auch zu bauen quasi auf der Leinwand. Weil das ist ja ähnlich von den Strukturen. Und ja, einfach überraschend, was daraus dann so entstanden ist über all die Zeit. Und eben Auslöser waren diese vielen Flugreisen, die ich ja leider, muss ich fast sagen, gemacht habe, die mich dazu gebracht haben. Und dann war es eben das vorhandene Material, mit dem ich immer was machen wollte im Atelier. Und so kam es eigentlich zu dieser Verbindung.
Ja. Das sind ja jetzt aber nicht dann alles nur so wunderschöne Urlaubsbilder, die du da, jetzt mal böse gesagt, ne? Also so wie es ein bisschen klingt, wenn man sagt, ich mache Fotos aus dem Flugzeug, weil macht ja jeder. Ne? Muss man jetzt gar nicht um den heißen Brei reden. Habe ich auch ganz, ganz viele von. wo ich dann danach auch so war, wo war das denn? Warum habe ich das gemacht? Das sieht nämlich nicht so schön aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Bilder zeigen ja nicht nur die Sicht aus dem Flugzeug von irgendeiner Landschaft, sondern du hast ja immer eine gewisse Landschaft dann schon im Blick. Also du hast ja schon einen gewissen Gedanken dahinter und stellst dir irgendwas vor. Also ich meine, wir haben ja den Pressetext dazu geschrieben und was von oben und von weit weg so friedlich aussieht, ist ja auch gar nicht immer so gut und nett und schön, wie es eigentlich sein sollte oder sein könnte.
Ja, also genau, es sind natürlich eigene Bilder, die ich mal gemacht hatte aus dem Flugzeug heraus, einfach weil diese Struktur oder Farbigkeit oder auch Lichtsituation so spannend und interessant war. Es geht ja dann schnell weiter, dass du als Künstler auch im Internet selber suchst nach interessanten Themen. Also dann landet man schnell bei Satellitenbildern. Und sobald man im Internet Satellitenbilder irgendwie sucht und findet, die interessant von Strukturen sind, ist man gleichzeitig auch bei irgendwelchen Problemfeldern, also irgendwelche Lavaströme oder Verödung oder Verkarstung oder eine Ausdunstung oder so eine vertrocknete Flusslandschaft oder irgendwelche mineralischen Ölindustriegebiete, die verschlammt sind oder Regenwälder, die gerodet werden und solche Dinge. Und das hat mich dann dazu inspiriert, genau mit solchen Instrumentarien, also quasi auch künstlerisch, aber auch zerstörerisch vorzugehen und quasi, wenn es dann um so eine Regenwaldsituation geht, das zu durchkämmen quasi. Also und dann ist die Entsprechung dafür, um das auch teilweise Bild werden zu lassen, zerstörerisch, mit dem Kamm quasi in die Farben reinzugehen und das Bild zu durchkämmen. Also der einerseits diese natürliche, das natürliche Auslösen der Zufälligkeit durch Material sozusagen was zu kreieren und es gleichzeitig aber auch künstlerisch und auch menschengemacht wieder einzugreifen in das Bild, in den Bildträger und dadurch sozusagen wieder was zu zerstören. Und das ist eine schöne Polarität, die sich zwischen diesen beiden Themen und der Natürlichkeit und der Künstlichkeit auch ausbildet.
Ja, also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. jetzt werden wir natürlich die Arbeiten auch nicht einfach wieder an die Wand hängen. Wir haben uns natürlich auch schon was überlegt. Und ich muss sagen, für mich und also besonders für die Jahre, die ich jetzt hier schon arbeite, machen wir auch mal was tatsächlich Neues, weil wir uns tatsächlich mal wirklich viel Zeit nehmen, um die Arbeiten zu hängen und auszuwählen, wo sie hinkommen. Das heißt, ich glaube, wir können eigentlich auch schon weniger von einer Hängung und mehr von einer generellen Installationen sprechen. Was ich sehr spannend finde, weil ich habe lustigerweise im letzten Semester einen Museumsmanagement-Kurs belegt an der Uni Hamburg, wo wir über Szenografie geredet haben. Und deswegen bin ich auch Feuer und Flamme für diese Ausstellung, weil das sehr spannend klingt, was du davor hast und was du dir vorstellst dafür. Und ich glaube, das können wir bestimmt gut umsetzen hier.
Also ich denke, man kann das, ohne die Überraschung vorwegzunehmen, weil ich glaube, es ist schön, eine Überraschung auch zu haben mit diesen Arbeiten, kann man, glaube ich, schon sagen, was wir auch vorhaben. Also es ist schon die Idee, das sozusagen als eine große Landkarte auch zu präsentieren, im Sinne eines Mindmappings sozusagen. Also weil das, glaube ich, immer die Assoziation mit sich bringt, jedes einzelne Bild, das anknüpft an eine eigene Erfahrung. Also jeder, glaube ich, der mal mit dem Flugzeug geflogen ist, wird da eine Assoziation zu haben können. Und das sozusagen dann zurückzuführen und die einzelnen Bilder zusammenzustellen als eine große Landkarte, das, glaube ich, kann sehr attraktiv sein. Ob die jetzt auf dem Boden liegen oder an der Wand hängen, ist fast, glaube ich, egal. Das werden wir auch, glaube ich, sehr situativ entscheiden müssen.
Das verraten wir jetzt auch nicht.
Aber das Thema Landkarte, ich glaube, das ist sowieso interessant als schon auch dann Erweiterung dessen, weil ich habe zuletzt irgendwie nochmal entdeckt für mich, also Vermeer, da gibt es auch immer diese Landkarten im Hintergrund irgendwie, die er gemalt hatte und das ist eigentlich ja immer auch nur so eine Idee von, also wie so ein Schema von der Landkarte. Also man kann da ganz viel drin sehen, kann das auch übertragen auf Landkarten, die existieren. Die sind gleichzeitig aber sehr malerisch, sehr abstrakt eigentlich, im Grunde genommen durch die Kamera Obscura. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Also es geht immer nur um die Idee von etwas. Also es geht gar nicht darum, diese Landschaft 1:1 zu haben oder auch diese Landkarte dann irgendwie 1:1 umzusetzen. Die kann man auch neu zusammenstellen und durchmischen, sondern es geht nur um diese Idee von. Mhm. Und das ist eben so toll, dass es so, also mit Idee von meine ich auch durch das Material. Also wenn ich da Asche oder die Ölfarbe oder sowas, das ist auch so pastös modelliert damit sozusagen die Landschaft. Und dann darin diese Mikrostrukturen, da geht es nur um die Idee von einem Gletscher oder die Idee von einem Berg. Natürlich ist es nicht der Berg, aber ich glaube, man kommt gar nicht drum rum, das nicht zu sehen. Und das ist eben das Interessante, dass es so polarisiert zwischen dem Abstrakten und trotzdem Realistischen. Deshalb abstrakter Realismus trifft es eigentlich, ohne jetzt eine Kunstgattung aufzumachen.
Ja, auf jeden Fall. Benutzt du eigentlich, also bis auf das Lapislazuli, auf das wir schon zu sprechen kommen, hast du noch was komplett Neues dabei? Also neue Materialien, neue Techniken, die du noch vorher noch nicht angewandt hast? Also das klingt ja, alles, was du bis jetzt so erzählt hast, als wäre das eine Werkreihe, die schon über die letzten 2 Jahre entstanden ist. Mhm. Aber mit die nicht, also die und die nicht auf das, was du üblicherweise tust, sonderlich zurückgreift, sondern eher auf neue, also dass du versucht hast, neue Wege zu finden von Darstellung. Und das finde ich, also ist dir auf jeden Fall gelungen.
Also es ist eher das Experiment als solches. Mhm. Die Materialien weiß ich gar nicht so sehr, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ja, schon auch. Also viel mit Erden gearbeitet, also Erdpigmenten oder irdischen Pigmenten, kann man vielleicht auch sagen. Es sind aber auch Materialien dazu gekommen, wie zum Beispiel Gold, mhm. also was ja auch recht schnell Richtung Kitsch abgleiten könnte. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, so eine nächtliche Situation darzustellen und dann Gold zu nehmen durch den Schimmer, das hat was von Licht. Und dann hatte ich diese eine Arbeit entwickelt, die sich dann auch Strom nennt. Und das muss man sich vorstellen wie so ein fließender, ja, wie ein Fluss, einfach der aus einer Fließbewegung entstanden ist. Und dann dieses Blattgold daneben und dann diese Arbeit, die Strom heißt, das macht eben Sinn, weil das ist die Komplexität zwischen einerseits dieser fließenden Bewegung eines Flusses, aber eben auch Strom im Sinne von nächtlicher Situation und Stromverbrauch sozusagen. Also wie so eine Platine sieht im Grunde genommen auch diese Landschaft aus, oder man könnte sie reininterpretieren, und so wird es eigentlich, gibt es einen Moment von großen Komplexität des einzelnen Werks auch. Also natürlich kann man da wahnsinnig viel zu erzählen und schreiben, und natürlich ist es auch eine Abstraktion und ein Hineininterpretieren, aber es gibt schon zu jedem Werk auch eine eigene Bildidee, und das Experiment oder das Neue daran ist das Experiment und vor allen Dingen diese verschiedenen Werkzeuge, die ich benutze. Also ich glaube, das ist neu, also bis hin zum Kamm sozusagen. und ja, einfach auch der Farbauftrag. Also es ist viel auch mit der Hand aufgetragen. Ich frage mich auch manchmal, ist das überhaupt noch Malerei? Oder, also es verlässt so ein bisschen, glaube ich, den klassischen Begriff der Malerei, weil da einfach alles in Frage kommt. Also es ist sowohl vom Material als auch das Experiment, als auch überhaupt den Auftrag, wie bringe ich diese Farbe auf den Bildträger. Ich glaube, das ist so, das macht es aus, und das ist, glaube ich, sehr auch interessant. Also wie Zufall dann immer wieder neu, also nicht nur neu entsteht, sondern auch immer neu gedacht werden kann, um es zu generieren sozusagen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das klingt alles sehr vielversprechend. Ich glaube, da müssen wir jetzt aber auch an dieser Stelle mal aufhören, weil sonst verraten wir alles über die Ausstellung. Genau. Also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei dir, Jens. Sehr also gerne. Es ist immer wieder schön, sich mit dir zu unterhalten. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Ausstellung Miles. Dann am 8. April geht es dann schon los, ne?
8. April geht's los, 8. genau. Freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich sehr, auch diesen Podcast zu machen, weil, also, wir versuchen jetzt etwas zu beschreiben. Und im besten Fall haben die Leute schon irgendwie eine grobe Idee davon, aber natürlich muss man das im Original sehen, und es funktioniert auch nicht irgendwie über eine Mattscheibe auf dem Handy oder über Instagram oder irgendwas. Ne? Man muss es wirklich vor Ort sehen, um zu begreifen, um sich vorzustellen. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Appetit drauf gemacht, und dass die Leute dann wirklich auch kommen.
Auf jeden Fall. Und
das im Original sehen können.
Das denke ich auch.
Ohne was zu verraten. So. Der Überraschungseffekt ist sicherlich noch da, hoffentlich.
Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Aber das heißt ja auf jeden Fall, dass jetzt alle, die diesen Podcast hören, spätestens zur Ausstellungseröffnung kommen müssen. Und wenn sie wissen wollen, was genau wir meinen hier in diesem Podcast. Ich bin gespannt. Und ich freue mich auf euch alle.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Jo.
Klasse.
Ein schöner Beitrag, Melvin. Das kann jetzt auch ein fester Bestandteil werden von diesem Podcast, ne? Dass du mal ein Interview machst oder ich mal ein Interview mache, und dann streut man das ein bisschen ein. Dann wird das immer mehr wie so eine kleine Radiosendung hier.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch immer spannend, wenn Podcasts Interviews drin haben mit Menschen, die in der Thematik sind.
Was machst du jetzt noch heute?
Ich streiche jetzt die Wände nochmal. Ich habe gestern Farbe gekauft und mich aus der Galerie ausgesperrt. Und jetzt kann ich endlich die Wände streichen. Ja, kann man ja ehrlich sagen. Das passiert doch jedem. Wir sind ja auch menschlich.
Dass man den Schlüssel vergisst, oder was?
Dass man einen Schlüssel vergisst und dann vor verschlossener Tür steht mit 10 Liter Farbe.
Ja, sagen. Ja, schön, nicht schlecht, ne? Aber gut, dann machst du deine Ausstellung fertig. Dann hängst du mit Jens noch
die Bilder. Genau, wir hängen die Bilder und dann mal sehen, was noch passiert. So.
Ja, ich bin gespannt. Ich komme ja erst zur Vernissage. Das finde ich auch sehr angenehm, dass das tatsächlich so gut funktioniert. Also mit dir als Galerist von Helium Korber, da muss ich mich wirklich ja, da muss ich mich wirklich nicht groß kümmern um irgendwas. Und bin dann auch Gast. Ich hoffe, du stellst das Bier schön kalt.
Auf jeden Fall.
Und dann stoßen wir nächste Woche gemeinsam auf Jens an. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall jetzt für diesen Podcast. Ein bisschen holprig sind wir immer noch so ein bisschen, weil ja, wir üben das ja noch ein bisschen. Und dann, wie gesagt, diese Videokonferenz.
Diese Distanz, Scheiße. Ja. Nee, auf jeden Fall. Vielen Dank, Jörg. Ist immer wieder eine Freude, mit dir zu reden. Auch über die Kunst und die Welt. Und wir werden
die
besser.
Die nächsten nehmen wir dann wieder gemeinsam auf. Das ist auch einfach, wenn man sich tief in die Augen guckt.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Ja. Ach so, wollen wir noch die Leute dazu auffordern, dass sie gerne auch Kommentare schreiben können und dir E-Mails schicken zu dem
Sowieso.
Podcast, was wir besser machen sollen. Was wir wissen. Und was ich ja früher auch mal gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch was bringt, aber das war früher, war das immer ganz wichtig, dass man sagt und bewertet diesen Podcast und gibt 5 Sterne bei iTunes. Heißt das auch noch iTunes? Apple Podcast.
Nee, iTunes gibt es genau. Nicht mehr. Aber keine, Spotify kann man jetzt auch Sternebewertung geben.
Spotify, Sterne. Alles klar, super. Gut, macht diesen Podcast noch größer und berühmter, als er schon ist. Alles klar, meine Lieber. Dann ist dann, ne? Schönen Tag noch.
Ja, tschüss. Danke dir auch. Tschüss.
Schon zu Ende? Heli am Tag. Na 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 na. Mal gucken, wie sich das anhört.